Herzlich willkommen zur ungewöhnlichsten Fraktionsgemeinschaft Deutschlands. Hier ist Kommunalperspektive mit dem zweiten Teil zum Thema So gewinnen Sie Wahlen. Tipps für den Kommunalwahlkampf. Und auch heute wieder bei mir meine Kollegin Rebecca Piron. Ich grüße dich. Hallo.
Hallo Christian.
Ja, Kommunalwahlkampf ist kein Schönheitswettbewerb, sondern Charaktertest unter freiem Himmel. Wer Vertrauen gewinnen will, muss zuhören können, Haltung zeigen, verlässlich bleiben. Ansonsten ist das alles politisches Lametta. In dieser Reihe, da sprechen wir mit erfahrenen Wahlkampfmanagern und Praktikern darüber, wie sie als Kandidat vor Ort wirklich punkten. Oder anders gesagt, wer Menschen überzeugen will, der sollte erst einmal Mensch sein, Rebecca.
Ganz genau. Und darüber haben wir auch im ersten Teil in unserer internen Fraktionsrunde schon viel gesprochen. Also wie Wahlkämpfer auf uns wirken, was gut funktioniert, was vielleicht weniger gut funktioniert, welchen Eindruck Wahlplakate auf uns machen oder eben auch nicht. Und heute wollen wir das nochmal vertiefen, wie immer im zweiten Teil mit unserem sachkundigen Einwohner hier in der ungewöhnlichsten Fraktionsgemeinschaft Deutschlands. Und da haben wir uns jemanden ausgesucht, der weiß, wie man Wahlen gewinnt, ohne die Bodenhaftung zu verlieren. Er war Regierungssprecher und Chef des Bundespresseamtes während der zweiten Schröder-Regierung. Er war stellvertretender Chefredakteur der Bild-Zeitung und heute leitet er seine eigene Kommunikationsagentur. Herzlich willkommen, Bela Ander.
Vielen herzlichen Dank. Freue mich, dass ich hier bin.
Ja, schön, dass Sie da sind, Herr Ander. Sie haben ja Kampagne für Kanzlerkandidaten gesteuert. Sie kennen trotzdem den Geruch von frisch gebrühtem Filterkaffee im Gemeindezentrum. Um es erstmal zu unterscheiden, natürlich, es geht um Mengen an Geld, aber was ist ansonsten eigentlich so der größte Unterschied zwischen einem Bundestagswahlkampf und einem Kommunalwahlkampf?
Der größte Unterschied ist sicherlich die Reichweite und die nationale Aufmerksamkeit, die ein Bundestagswahlkampf hat, der ja manchmal auch internationale Aufmerksamkeit, weil davon ja wirklich viel abhängt, wer Deutschland als Kanzler regiert oder als Kanzlerin auch. Das ist bei Kommunalwahlkämpfen anders. Da geht es um die Stadt, die Region, die Gemeinde, den Ort. Und auch verbunden damit natürlich auch die Probleme. Und früher hat man da immer einen großen Schnitt gemacht zwischen diesen beiden. Man sagte, ja, das Globale, das Nationale, das hat eine ganz andere Wirkungskraft, eine ganz andere Flughöhe. Ich finde allerdings, dass sich die Themen immer mehr angleichen. Klar entscheidet man auf kommunaler Ebene nicht über die Geschicke der Europäischen Union. Aber trotzdem, die Themen sind in etwa, glaube ich, schon auf vielen Ebenen ähnlich. Und die Möglichkeit, Wahlkampf erfolgreich zu machen, gleicht sich auch immer mehr an. Aber nochmal zurück zum Kern Ihrer Frage. Der Unterschied ist natürlich die Aufmerksamkeit, die Mittel, die einem zur Verfügung stehen, die ganze Organisation. Da arbeiten ja Stäbe, War Rooms, Hunderte, Tausende von Leuten hinter, mit vielen Millionen ausgestattet. Und das ist natürlich auch der Druck, ich glaube, das kann man auch sagen, der da ist in solchen ganz besonderen Zeiten. Aber auch jeder regionale Wahlkämpfer, jeder kommunale Wahlkämpfer setzt sich ja mit sehr viel ein. Und was die Zeit angeht, die er aufwendet, dürfte das dem eines Bundestagswahlkampfes nicht hinten anstehen. Zumindest was den persönlichen Einsatz angeht.
Was die Aufmerksamkeit angeht, habe ich es ja dann im kommunalen Wahlkampf wahrscheinlich sogar eher schwerer als im nationalen Gehör zu finden, sag ich mal. Wenn ich jetzt Kandidatin in einer kleinen Kommune bin, sagen wir mal 10.000 Einwohnerinnen und Einwohner, womit fange ich denn am besten an, um meinen Wahlkampf aufzustellen?
Na, es fängt erstmal an bei Ihrer Person. Normalerweise, wer in die Politik geht in einer Kommune, hat ja einen gewissen Drang, das zu tun. Er hat ein Anliegen oder sie hat ein Anliegen. Es gibt vielleicht eine Historie, eine Familiengeschichte, die einen dahin bringt. Es gibt ein Problem, das man lösen will. Es gibt den Drang, in der Politik tätig zu werden. Und damit fängt es erstmal an, eine gewisse Gruppe innerhalb dieser Kommune, zu der man hoffentlich dann auch seit etwas Längerem gehört, für sich einzunehmen, die zu überzeugen, dass man der beste Kandidat, die beste Kandidatin ist und vor allen Dingen dann auch in einem zweiten Schritt ein zentrales Thema zu definieren oder Themen. Ich finde, es sollten nicht zu viele sein, die die Menschen dort in dieser Kommune wirklich beschäftigen und die man lösen kann auch, nicht? Und dann glaubwürdig sich diesem Thema annehmen und Lösungsvorschläge machen, das zu tun. Aber erstmal geht es darum, eine Core-Gruppe, also eine Kerngruppe für sich zu gewinnen, dann zum zweiten Bekanntheit zu erlangen und zum dritten, ohne das jetzt in eine Reihenfolge bringen zu wollen, der Prioritäten, aber als gleich wichtig, eben ein Thema zu haben oder Themen, die ich lösen kann, die dann auch politischen Erfolg versprechen.
Jetzt sind ja sehr, sehr verschiedene Typen einfach auch unterwegs, die sagen, jetzt möchte ich eigentlich mal was machen. Was sind so die wichtigsten Eigenschaften, von denen Sie sagen würden, das erwarten Bürger von einem guten Kandidaten für den Gemeinde- oder für den Stadtrat?
Also mittlerweile ist es die Glaubwürdigkeit, die der Kandidat oder die Kandidatin mitbringen muss. Denn die Menschen werden natürlich immer vorurteilsbeladener, sicherlich durch soziale Netzwerke. Sie werden aber auch immer kenntnisreicher. Das betrifft den Kandidaten, die Kandidatin, die Vorgeschichte und die früheren politischen Positionen. Also all das, darüber kann man sich ja auf einen Mausklick, auf einen Klick auf dem Handy eben informieren und in schnellster Form. Und es gewinnt der oder diejenige, der in der Lage ist, authentisch und nahbar sich eben zu vermitteln, sich darzustellen. Egal, ob man etwas extrovertierter oder introvertierter ist. Ich denke mal, wer wirklich introvertiert ist, der geht nicht in eine solche Position oder sucht die nicht für sich. Aber das ist schon das Wichtige, entscheiden zu wollen, überzeugen zu wollen, vielfach auch reden zu wollen. Das finde ich manchmal persönlich etwas unangenehm, weil bei vielen, vielen Politikern, auch auf Bundesebene, haben sie das Gefühl, kann man gar nicht mehr abstellen, wenn sie anfangen zu reden, weil sie sich selber so gerne reden hören. Aber auch das ist ein bisschen eine Voraussetzung, da nicht scheu zu sein, sondern in einer Gemeindesitzung, in einer kommunalen Veranstaltung das Wort zu ergreifen, argumentieren zu können, Dinge zusammenzufassen, auch eine Sensibilität zu haben für einen Raum. Also wenn ich in einem Raum bin, im Gemeindezentrum oder auch in einer größeren Veranstaltung, dann muss ich diesen Raum verstehen, ich muss ihn lesen können, ich muss fühlen können, was da gerade auch passiert, wie die Stimmung ist, die mir da entgegenschlägt. Das können viele sehr gute Politikerinnen und Politiker gut und können das dann auch aufnehmen, argumentieren, artikulieren und dadurch eben auch sich verbinden mit denjenigen, die da sind und eine Beziehung aufbauen. Auch das ist wichtig.
Sie hatten ja schon gesagt, es wäre generell gut, wenn man schon eine Weile in dem Ort ist, wenn man vielleicht schon bei den ein oder anderen Menschen bekannt ist. Wenn ich jetzt aber mit meinen politischen Ansichten schon offen war, habe ich ja vielleicht auch nicht nur Fans in dem Ort, in dem ich mich gerade bewerbe um ein politisches Amt. Wie gehe ich denn damit um, wenn ich vielleicht auch schon die ein oder andere Person von mir abgebracht habe in der Vergangenheit?
Ja, das kommt natürlich mit dem Job, wie man so schön sagt. Sie werden als Politikerin, als Politiker nie alle überzeugen oder zumindest wäre das sehr ungewöhnlich. Politik lebt von der Auseinandersetzung, lebt auch vom Diskurs, wie man so schön sagt, aber gemeint ist natürlich auch der Streit, lebt davon, Positionen einzunehmen, die sich von anderen Positionen abgrenzen und da machen sie nie alle glücklich. Aber hoffentlich schaffen sie es dann, mit ihren Überzeugungen diejenigen für sich zu gewinnen, die ihnen dann Unterstützung geben und wenn es dann wirklich gut läuft, ihnen das Mandat verschaffen. Und wenn ihre Überzeugung mit denen der meisten Menschen oder eines gehörigen Anteils dann übereinstimmt. Also das ist dann die Frage, wollen sie versuchen, diejenigen, die sich von ihnen abgewendet haben, zu überzeugen, dass sie der Richtige, die Richtige sind? Oder sagen sie, nein, ich konzentriere mich darauf, auf den anderen Teil, die ich mit meinen Überzeugungen eben überzeugen kann und die mich dahin tragen, wo ich hin will. Also um es mal konkret zu machen, es war jetzt kein Kommunalwahlkampf, aber es gab ja mal einen Wahlkampf in Baden-Württemberg, kurz nachdem das Atomkraftwerk in Fukushima quasi diesen Super-GAU hatte und da war die CDU lange Zeit für die Weiterführung der Atomkraft und die Grünen waren von vornherein dagegen und dann hat die CDU in letzter Minute versucht umzuschwenken und zu sagen, ach, auch wir sind für den Ausstieg aus dem Wiedereinstieg. Hat ihr nichts genutzt, weil die Glaubwürdigkeit fehlte. Also das zeigt, man muss schon Überzeugungen haben und sollte dann auch bei denen bleiben.
Jetzt haben wir viel über die Person gesprochen. Jetzt kennen wir aus dem Bundestagswahlkampf eine ja regelrechte Materialschlacht. Die ist natürlich auf kommunaler Ebene faktisch gar nicht möglich. Die meisten Kandidaten zahlen ihren kompletten Wahlkampf selbst. Wofür würden Sie sagen, würden Sie in jedem Fall Geld ausgeben? Und wo würden Sie sagen, also diese Werbemittel könnt ihr euch auch sparen, das ist überbewertet?
Ich würde Geld ausgeben für eine begrenzte Sichtbarkeit im öffentlichen Raum. Also das alte Plakat, das da hängt, das würde ich schon machen, weil es viele Menschen doch noch erreicht, aber wirklich ausgesucht an zentralen Plätzen. Aber da reichen 4-5 Stück an Durchfahrtsstraßen oder an Orten, die man vorher definiert. Und den ganzen Rest neben, natürlich, dann gibt es die Veranstaltungen, die setzen wir mal voraus, die es gibt, also Bürgergespräche, in Gemeinden Auftritte und Stände und all sowas. Also das muss man natürlich auch machen, aber ich würde sehr, sehr viel auf Social Media setzen und da mir Strategien zu überlegen, wie ich mit Menschen in Kontakt komme. Wir sehen nämlich ein Manko, das viele Kommunalwahlkämpfer haben. Ich wohne ja in München und auch in Niedersachsen in einem kleinen Ort in der Nähe von Hannover. Und wenn ich da mir diesen Kommunalwahlkampf angucke, immer, dann kriege ich zwar immer Post von irgendwelchen Leuten, die dann mit mir ins Gespräch kommen wollen, aber ich habe keinerlei Berührung zu denen. Und der Kommunalwahlkämpfer, selbst der erfolgreich ist, hat so eine Clique von Leuten, die er ja regelmäßig besucht, die ihn kennen, aber ist in diesem Fall ein Mann. Aber auch dem habe ich jetzt quasi über einen anderen Weg Kontakt, aber der erreicht mich ansonsten auch nicht. Aber über Social Media wäre das ganz anders. Wir sehen, wenn wir den Wahlkampf in New York als Kommunalwahlkampf betrachten wollen, Soran Mandani, der against all odds gewonnen hat, mit 34 Jahren diese Stadt, als erster muslimischer Nicht-New Yorker und Einwanderer gegen eine alte Dynastie in New York, Andrew Cuomo, und der sehr viel über Social Media und über seine Persönlichkeit gemacht hat. Ich glaube, da würde ich das meiste investieren.
Jetzt sehen wir das auch, dass immer mehr Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, auch Gemeinderäte auf Social Media stattfinden. Meistens aber noch, glaube ich, mit angezogener Handbremse. Das liegt natürlich auch zum Teil am Alter unserer Kommunalpolitikerinnen, Kommunalpolitiker. Wenn ich jetzt in meinen 60ern bin und in den Gemeinderat gewählt werden möchte, würden Sie mir dann raten, ich mache das auch. Ich bin auch bei Instagram aktiv. Muss ich mir da jemanden holen, der das für mich macht? Wie bewerkstellige ich das, wenn ich vielleicht jetzt nicht so der Digital Native bin?
Ja, dann sollten Sie auf jeden Fall sich jemanden holen. Da gibt es ja viele, also es gibt ja, Politik hat ja weiterhin eine große Faszination. Da gibt es ja auch viele, auch Werkstudentinnen, Werkstudenten, die für wirklich ein überschaubares Budget oder überzeugte Menschen, die einem helfen wollen, da Erfolg zu haben, bereit sind, sich darum zu kümmern, das zu tun. Man kann auch viel lesen. Ich meine, das ist ja auch 2-3 Mausklicks entfernt, nur wenn sich ein bisschen kundig machen, was erfolgreiche Strategien sind, wie ich darüber kommen will. Und das Alter ist da keine Grenze. Im Gegenteil. Ich meine, gucken Sie nach Amerika, jemand wie Bernie Sanders, ich weiß gar nicht, wie alt er ist, der überzeugt noch sehr auf seine Art, auch auf TikTok, viele, viele junge Menschen mit seinen Theorien. Donald Trump ist, glaube ich, 79. Also das ist alles tatsächlich, oder schon 80. Also da ist auf jeden Fall keine Grenze des Alters wegen gesetzt, sondern man muss bereit sein, sich dem zu widmen, und man kann da auf jeden Fall sehr, sehr viel erreichen. Man muss sich natürlich anschauen, zum Kern Ihrer Frage zurückzukommen, was ist die Altersstruktur, die ich erreichen will? Also wenn in einem Ort 80% 60-Jährige plus leben, dann sind die wahrscheinlich weniger auf TikTok unterwegs oder auf Instagram als andere. Aber Facebook ist nicht unwahrscheinlich als soziale Quelle auch für die. Und dann gibt es andere Formen, die zu erreichen. Also ich muss mir schon vorher ein Bild machen, wie ist die Struktur. Aber das machen ja alle auch im Grunde in meiner Kommune. Wer ist für mich erreichbar? Wen kann ich wie erreichen? was sind die Themen, für die ich glaubwürdig stehe und wie kann ich zwischen mir und denjenigen, die diese Probleme auch sehen, eine Brücke bauen, um die damit auch zu erreichen.
Bevor Social Media so groß wurde, galt ja immer so der Haustürwahlkampf eigentlich so als das Nonplusultra. Ich glaube, Sie leben auch in einer Gemeinde mit rund 25.000 Einwohnern, ist das gleiche wie ich hier in Brandenburg. Ich kann natürlich keine 15.000 Haushalte abklappern. Wie wichtig ist denn Haustürwahlkampf auf kommunaler Ebene und was ist da realistisch erreichbar? Wie gehe ich da vor? Klingel ich jede Haustür ab, renne ich die ganze Stadt ab oder konzentriere ich mich auf bestimmte Dinge? Was würden Sie da empfehlen? Und welche Rolle spielt Haustürwahlkampf überhaupt noch?
Haustürwahlkampf ist das Überschätzteste, was es überhaupt gibt. Denn es gilt immer so als das ist mein Hund, der da gerade einen anderen Hund wahrscheinlich vertreibt. Aber jetzt hat er aufgehört. Der Haustürwahlkampf ist das Überschätzteste, was es überhaupt gibt. Denn er wird ein bisschen romantisiert und gilt auch in vielen Wahlkampfhistorien so als das Tüpfelchen auf dem I oder als das, was den Unterschied ausgemacht hat. Ja, wir haben unglaublich viel Haustürwahlkampf gemacht und dann hat das quasi die Menschen dazu gebracht, dass wir sie kennenlernten, dass wir unsere Argumente brachten. In Wahrheit ist Haustürwahlkampf unglaublich ineffizient, denn Sie gehen zu einer Haustür, erstmal wissen Sie nicht, wer ist da, in der Regel, es sei denn, Sie haben wirklich Ihre Hausaufgaben gemacht und im Rahmen des datenschutzrechtlich Möglichen geschaut, wie ist die Bevölkerungsstruktur da. Also Sie gehen in diese Haustür, an diese Haustür, Sie klingeln, irgendjemand macht hoffentlich auf, weiß gar nicht, was Sie wollen, dann erzählen Sie irgendwas, vielleicht ist er höflich genug, ihn nicht sofort die Tür vor der Nase zuzuschlagen und dann geben sie ihm was in die Hand und dann, okay, ist das das. In der Regel bringt das wenig es ist etwas anderes, wenn man diesen Haustürwahlkampf wirklich konzentriert macht, wenn man schaut, wo sind diejenigen, die sind noch unentschlossen, wo sind diejenigen, die zu überzeugen sind, da setzt das Datenschutzrecht uns andere Grenzen in Deutschland als beispielsweise in Amerika, wo sowas einfacher ist. Oder man macht ihn, um eben der eigenen Wählerschaft deutlich zu machen, wir engagieren uns unglaublich in diesem Wahlkampf und dadurch eine Art Bewegung zusätzlich zu erzeugen, eine Dynamik, die dann auch wirklich dann aber weiter verbreitet werden muss. Auch wieder hier über soziale Netzwerke, um deutlich zu machen, wir klingeln an jeder Tür und wir sind engagiert, tut das auch. Also wenn man es schafft, daraus so eine Art Grassroots-Bewegung zu machen, also so viele, viele Menschen zu aktivieren, die sich dann auch dafür einsetzen und wirklich auch von Tür zu Tür zu gehen mit ähnlichen Argumenten, dann schafft es eine Mobilisierung. Aber jetzt quasi als Kandidat alleine von Haustür zu klingeln, das bringt in der Regel wenig.
Wo wir bei Wahlkampfmethoden sind, die vielleicht eher ineffizient sind oder unter Umständen falsch eingesetzt werden, gibt es denn andere Wahlkampfmethoden, von denen Sie eher abraten würden oder die eben auch eher ineffektiv sein könnten?
Ja, dieses viele Geld für Plakate, ich glaube, das ist wirklich, das trifft eigentlich mehr den Landtagswahlkampf, auch den Kommunalwahlkampf. Bei der SPD sind die ganz oft, ich weiß nicht, bis heute noch immer ganz furchtbar geklebt. Wenn sich diese Plakate angucken, da haben sie ganz viele Wellen drin. Ich weiß gar nicht, wer das macht, aber das fällt mir seit 20 Jahren auf. Und schon das ist ästhetisch eine Herausforderung, sich das anzutun. Aber ich glaube wirklich, dass die Sprüche sind hohl und die Motive irgendwie auch wirken nicht. Also ich habe selten Plakate gesehen, wo ich sage, ja, das ist wirklich eins, das mich bewegt, das ist gut, das ist interessant gemacht. Vielleicht Christian Lindner im Wahlkampf vor 8 Jahren, das war mal ganz interessant, aber ansonsten habe ich wenig gesehen, was jetzt bis heute jetzt in den letzten 15 Jahren als wirklich interessant werden und was mich auch bewegt hätte. Ich denke, so geht es vielen, vielen Menschen. Es gibt andere Formen, wir haben darüber gesprochen, die effektiver sind, aber wenn ich irgendwo sparen würde, dann sicherlich da und es dann in andere Mittel investieren würde. Ich frage mich auch immer, ob diese Stände in den Fußgängerzonen wirklich auf diese Form, wie sie seit 50, 60 Jahren gemacht werden, wirklich was bringen. Klar, man möchte gerne in den Dialog, aber vielleicht gibt es auch andere Methoden, Menschen zu erreichen und als nur mit einem Kugelschreiber oder einer Rose. Vielleicht kann man sich da auch was anderes mal ausdenken an Giveaways. Ich finde, das sollte man auch tun, um die Menschen wirklich da zu erreichen, wo sie heute sind.
Sie sprachen gerade von hohlen Phrasen. Die meisten haben eher das Problem, dass sie ganz viel erreichen möchten und dann ganz viele Botschaften haben und sich dann eher zurücknehmen müssen. Wie formuliere ich denn sowohl im Internet, in den sozialen Medien als im Zweifelsfall eben auch auf einem Plakat Botschaften so, dass sie gelinde gesagt nicht hohl klingen, aber auf der anderen Seite auch verständlich bleiben?
Für Plakate gibt es die Grundregel nicht mehr als 7 Worte. Also wenn Sie sich mal selber testen, ganz interessant, Sie fahren irgendwo mit dem Auto lang und Sie sehen ein Plakat. Und dann können Sie einmal zählen, wenn es mehr als 7 Worte hat, dann hat dieses Plakat, ist es meistens für jeden, es sei denn, Sie sind der absolute Speedreader, zu lang, um wirklich wahrgenommen werden zu können. Also es gibt eine formelle Art, das sind diese 7 Worte, wenn man an Plakate denkt. Und die Aussagen sollten natürlich so sein, dass sie Menschen wirklich auch erreichen. Da braucht man heutzutage nicht mehr großartige Werbeagenturen, da kann man auch ChatGPT oder andere Formen der KI fragen und entsprechend dann auch sich das Beste dann daraus suchen. Man kann ja auch in seinem Freundeskreis, Bekanntenkreis dann eine kleine Fokusgruppe machen und dann testen, was da am besten ankommt. Es ist natürlich eine Herausforderung, nicht zu platt zu sein, gleichzeitig eindeutig und nicht die Sprüche der letzten Jahrzehnte zu kopieren, klar.
Ich habe gerade mir ein Plakat hier angesehen, das ich noch von vor 10 Jahren habe. Es waren 11 Worte. Ich weiß, warum ich versagt habe. Ich bin trotzdem gewonnen. So,
das ja. Wir hätten das Gespräch früher führen.
4 Worte weg und dann hätte es geklappt.
Sie hatten ja eingangs schon gesagt, man muss sich Probleme suchen, die man lösen kann. Jetzt kann es aber natürlich sein, dass ich in meiner Kommune sehr, sagen wir mal, vordringliche Probleme habe, auf die Leute was hören wollen. Ich weiß aber vielleicht auch, dass ich das gar nicht lösen kann. Wie gehe ich damit um? Wie gehe ich damit um, wenn ich ein Versprechen gemacht habe, das ich vielleicht später nicht halten kann? Was mache ich mit Problemen, die nicht lösbar sind?
Ja, das ist schwierig. Das sind ja 2 verschiedene Sachen. Entweder sehe ich ein Problem, und verspreche es zu lösen, wissend, dass ich es nicht lösen kann, das ist schon hart, weil das können Sie einmal machen, dann brauchen Sie eine große, gute Begründung dafür, warum es nicht geklappt hat. Aber wenn Sie auf diesem Ticket gewählt worden sind, also mit dieser, wenn das Ihr Kernargument ist und Sie erfüllen das dann nicht, dann haben Sie natürlich eine massive Enttäuschung. Ich weiß nicht, ob Sie House of Cards-Fan sind oder waren, ob Sie es noch jemals gesehen haben, aber es gibt da einen Menschen, der auf diesem Ticket eben, der hat dann leider am Ende auch ein furchtbares Schicksal, ins Amt kommt und kann das nicht erfüllen, weil er einem parteipolitischen anderen Kompromiss zustimmen muss und fügt sich dem und dann sieht man, wie die Menschen aus seinem Wahlkreis kommen und sagen, hey Peter, so heißt er glaube ich dort, das ist ganz furchtbar, wir haben dich deswegen gewählt und wie kannst du das tun? Also das Gegenteil von dem, was du uns hier angekündigt hast, das war dein Wahlversprechen. Und so ist das auch in der Realität, wie das da dargestellt wird, filmisch dargestellt. Also das sollte man sich sehr gut überlegen. Das andere ist, wenn ich etwas machen will, wollte, dafür stehe und ich kann es aufgrund von Umständen, die sich ergeben, die ich nicht vorhersehen habe können, dann muss ich da offen zur Stellung nehmen, muss erklären, muss mir Allianzen suchen, um einen Kompromiss zu finden und die Menschen überzeugen, dass dieser Kompromiss besser ist als gar nichts. Aber gar nichts zu erreichen, das ist dann schon fast ein politischer Tod und dann muss man sich zumindest eine andere Plattform suchen oder ein anderes Thema, das man glaubwürdig dann durchziehen kann und mit dem man erfolgreich ist. Ansonsten ist man als Politiker, als Politikerin gescheitert.
Mich stellt in letzter Zeit fest, dass offenbar viele versuchen, den Wahlkampf immer früher zu beginnen, gerade auf Landes- und Bundesebene. In der Kommunalpolitik ist mir dann aber auch schon häufig aufgefallen, na, dann geht Ihnen wie 4 Wochen vorher die Puste aus. Wie würden Sie so etwas aufbauen? Wann beginne ich, schon ein Jahr vorher, ein halbes Jahr vorher oder Konzentration auf die letzten 4 Wochen? Wie wäre so Ihre Zeitplanung?
Ich selber sollte schon früh damit beginnen. Also ich sollte schon sicherlich ein Jahr vorher mir Gedanken machen darüber, was ist mein Team, wie viel Mittel habe ich, was kann ich tun, um zusätzliche Mittel einzuwerben, an wen wende ich mich, was sind meine Schwerpunkte, ich beobachte den Gegner, die Gegnerin, gucke, was sind Themen, die relevant sind, mache mir Gedanken darüber, mit welchen Themen ich gewinnen kann, positioniere mich schon und in einer bestimmten Richtung und treffe die Voraussetzungen dafür, dass ich organisatorisch diesen Wahlkampf dann auch leisten kann. Und aber es hängt natürlich auch von den Daten ab, wenn Sie einen Wahlkampf, eine Wahl haben, kurz nach den Sommerferien, wie es ja oftmals der Fall ist, dann macht es überhaupt keinen Sinn, in den Sommerferien, wo ja immer noch sehr viele Deutsche weg sind, damit zu beginnen und durch leere Fußgängerzonen zu streifen auf der Suche nach irgendjemandem, der mir zuhört, sondern ich muss, wenn die Stadt oder der Ort überhaupt eine Fußgängerzone hat, aber ich sollte dann so die wirklich die heiße Zeit sind, die 4 Wochen vor der Wahl, und Präsenz sollte ich aber dauerhaft zeigen, auch wie gesagt auf diesen sozialen Netzwerken, das ist ja auch eine Art Wählerberührung auch, und die würde ich eigentlich die ganze Zeit über entsprechend dann auch bearbeiten.
Wie sehen denn konkret so die letzten Wochen aus? Spitzt sich da dann nochmal zu? Muss ich da nochmal was anderes machen oder läuft das dann das Jahr über bis zum Schluss durch? Oder gibt es so eine Strategie für die letzten Tage, dass ich immer so die Unentschlossene in den letzten Tagen noch zu erreichen?
Ja, also das würde ich auf jeden Fall versuchen. Es hat sich gezeigt in verschiedenen Wahlkämpfen, also Landtagswahlkämpfen, dass dieses bis zum letzten Moment dranbleiben sich wirklich ausgezahlt hat. Also ein ganz besonderer Wahlkampf war der nach dem Übergang von in Niedersachsen, als Christian Wulff Bundespräsident wurde und dann David McAllister sein Nachfolger im Amt, ohne gewählt zu werden. Einfach, er hat ihn dafür auserkoren und er wurde dann eben auch bestätigt, gab es dann einen Landtagswahlkampf, wo er einen unglaublichen Vorsprung hatte, McAllister gegenüber dem damaligen Herausforderer, dem früheren Bürgermeister von Hannover, Stefan Weil. Und Weil hatte eigentlich gar keine Chance und hat wirklich bis zum letzten Tag, ich glaube sogar noch am Sonntag, an dem Wahlsonntag gekämpft und hat noch irgendein RTL-Porträt am Samstagabend. Und dann kam, was niemand für möglich gehalten hatte, David McAllister verlor die Wahl. Und ich glaube wirklich, weil bis zum letzten Moment gekämpft hat. Insofern will ich das auf jeden Fall tun. Und in der Regel ist es so, dass die Themen vielschichtiger sind. Im Vorfeld der Wahl, also Wochen vorher, und sich dann möglicherweise auch irgendwas ergibt, was zusätzlich hinzukommt, was man erkennt auch als Kernthema und dann relativ spontan eingeführt wird in diesen Wahlkampf, ist das nicht der Fall. Es ist alles geplant und bleibt es bei der Planung. Gibt es aber auch hier zum Ende hin eine Verdichtung und natürlich ein erhöhtes Maß an Aufmerksamkeit, wenn die Menschen langsam begreifen, da kommt eine Wahl, was an vielen Menschen ja immer noch vorbeigeht, gerade auf kommunaler Ebene. Und deswegen sollte man versuchen, eben die Sichtbarkeit, weil dann auch das Interesse da ist, zu erhöhen in den letzten 4, 5 Wochen vor der Wahl. Also wirklich Termine morgens, mittags, abends machen, so viel es nur geht, und Präsenz zeigen und Eindeutigkeit auch, wo es thematisch geht.
Wenn Sie vielleicht 3 goldene Regeln aufstellen würden für diese letzten Wochen vor der Wahl, welche wären das?
Finde dein Thema, Nummer 1, also brauchst ein Thema. Jeder Wahlkampf braucht ein Thema. Also das kann jetzt nicht nur sein, mehr Grünflächen oder mehr Arbeit, mehr Lohn oder irgendwas. Also man muss wissen, was ist das Thema, was die Menschen in der Gemeinde, in der Kommune wirklich bewegt. Und das muss man angehen und lösen können. Und das ist die Nummer 1. Nummer 2 ist, sei präsent, sei sichtbar, antworte schnell auf Kritik, die es gibt, auf Anwürfe, auf deinen politischen Gegner, wenn er versucht, dich zu diskreditieren. Also bleib da wirklich am Ball, lass nichts zu, was dir da entgegengeschleudert wird, sondern nimm diesen Kampf auf auch und versuch allpräsent zu sein. Also auch das ist wichtig. Wir haben über die Form gesprochen, das persönliche Gespräch, die Veranstaltung und eben auch nochmal Social Media Versuch, deine Anhänger zu mobilisieren, ihnen Hoffnung zu geben, ihnen ich habe ja selbst den Wahlkampf, gut, ist auch schon 20 Jahre her, aber 2005 hat keiner einen Pfifferling auf uns gegeben, als die Neuwahlen ausgerufen worden sind. Also alles ist verloren, Ball liegt auf einen, weiß ich noch, ich war bei einer Veranstaltung, war immer noch Chefredakteure, der eine von Euronews, Klaus Strunz, der andere Berater von Springer, immer noch Michael Backhaus, die saßen mir gegenüber, ja, der Ball liegt auf dem Elfmeterpunkt und das Tor ist leer, sagten sie zu mir. Und ich habe gesagt, auch da kann man noch vorbeischießen. Und genauso war es ja auch. Es war ein fulminanter Wahlkampf, weil wir auch immer wirklich deutlich gemacht haben, wir glauben an uns, und haben 20 Prozentpunkte aufgeholt. Am Ende waren es, glaube ich, in der Wahlnacht 0,8 Prozentpunkte, die auseinanderlagen nach einer Nachwahl in Dresden noch 1 Prozentpunkt zwischen. Und es gab eine große Koalition und die SPD hatte fast gleich viele Ministerinnen und Minister wie die CDU. Und das hatte keiner für möglich gehalten und insofern auch das geht. Also man braucht wirklich, ist vielleicht eine der Kernregeln, den Glauben nicht nur nicht verlieren und haben, sondern das auch auszustrahlen. Das ist ganz wichtig, weil es gibt so eine tolle Doku über Mamdani und seine letzten 24 Stunden im Grunde der Wahl. Da sieht man das. Ich meine, der ist der Kandidat, aber drumherum sind natürlich etliche Leute, ist auf kommunaler Ebene auch so, die für sie arbeiten, die für sie nachts aufstehen, die Plakate kleben, die Social-Media-Strategien entwerfen. Und die können sie nicht hängen lassen. Es gibt bei manchen Politikerinnen und Politikern so ein, wenn sie merken, das geht in die falsche Richtung, dann wollen sie auch nicht der Letzte sein, der sagt, ich habe keine Chance, sondern wollen deutlich machen, ja, ich wusste es ja eh. Dürfen sie nie tun. Sie müssen diesen Glauben ausstrahlen und Hoffnung geben, weil dann kann es auch gelingen.
Und jetzt haben sicherlich so einige Kandidaten, die das erste Mal in diesem Jahr antreten, den Eindruck, eine ganze Menge an Aufgaben. Machen Sie diesen Leuten doch zum Schluss nochmal Mut. Was ist das eigentlich Faszinierende an einem Kommunalwahlkampf? Welche Chancen eröffnen sich da auch?
Naja, das Faszinierende ist, in der Politik, auch in der Kommunalpolitik, gestalten zu können. Deswegen gehe ich ja in die Politik, um etwas zu machen, zu tun, verändern, hoffentlich. Leute deswegen in die Politik und in der Kommune sind diese Ergebnisse auch sehr sichtbar und hoffentlich hören sie dann nicht auf, mit der Wahl daran zu denken, was sie für ihre Menschen, die sie gewählt haben, tun können, sondern beherzigen das. Und das ist eigentlich auch das Schöne und den Mut, den man machen kann, ist, dass man hier wirklich vor Ort etwas zum Wohl der Menschen tun kann, sichtbar ist, auch Entscheidungen treffen kann und die dann auch sehr schnell hoffentlich entsprechend wahrgenommen werden und sichtbar sind. Was man tun kann, ist eben auch erkennbar. Und das ist ja auch sehr schön und bin ich sehr konkret.
Ein Marathon an Fragen war das und ein Sprint an Antworten. Herzlichen Dank, Bela Ander, für Ihren klaren, praxisnahen Tipps, wie denn Kommunalpolitiker Vertrauen gewinnen und Menschen wirklich erreichen können. Ich nehme mit, Zuhören, Authentizität, persönliche Nähe, das alles ist wichtiger als jedes Hochglanzwerbemittel. Ganz herzlichen Dank für diese Informationen.
Und Social Media.
Und Social Media nicht zu vergessen, genau.
Stimmt, Social Media. Genau so ist
es. Danke Ihnen.
Danke, Herr Ander. Sie sollten auch nicht unseren dritten Teil der Reihe verpassen zum Thema So gewinnen Sie Wahlen, Tipps für den Kommunalwahlkampf. Damit Sie es nicht verpassen, bitte Glocke aktivieren, abonnieren. Wir sind auf YouTube, wir sind auf allen gängigen Podcast-App zu finden, von Apple Podcasts bis Spotify.
Ja, und wir hören uns wie immer wieder am ersten Mittwoch im Monat mit der neuen Folge. Danke heute fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie hören.